Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir, wie letztens schon angekündigt, über ein Thema, bei dem es immer noch viele Diskussionen gibt, eben die gesundheitlichen Auswirkungen einer veganen Ernährung. Ist es jetzt besser als eine Ernährung mit tierischen Produkten, also eine omnivore Ernährung, so werden wir es jetzt in der Folge nennen, weil das ist einfach der korrekte Begriff. Wir haben ja schon in der Vergangenheit in Podcast-Folge 212, die heißt Veganer Muskelaufbau ohne tierische Produkte, schon über die Proteindiskussion gesprochen und die eigentlich auch geklärt. Also falls ihr verstehen wollt, wie das Thema Protein für eine pflanzliche Ernährung funktioniert, was da die Vorteile und Nachteile sind, wie man das dann richtig gestaltet im Endeffekt, dann hört euch am besten die Folge an. Könnt ihr nach oder dieser oder vor dieser Folge machen, spielt eigentlich keine Rolle. Heute konzentrieren wir uns aber auf die gesundheitlichen Auswirkungen, weil da ja auch immer noch viel Diskussionen bestehen, gerade weil es ja in der Vergangenheit immer wieder sehr, sehr populäre Dokus gab, in denen dann darüber gesprochen wurde, auch sehr, sehr ideologistisch meiner Meinung nach. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal aus dem wissenschaftlichen Blickwinkel an. Was sagt denn die Wissenschaft dazu? Ist eine vegane Ernährung gesünder oder eben nicht? Kurz noch ein Update, weil es letzte Woche keine Folge gab. Ich habe letztens schon gesagt, dass sich bei mir privat dieses Jahr sehr, sehr viel ändern wird. Das erkläre ich euch noch alles, wenn es dann soweit ist. Und ich habe auch viel Neues für euch geplant. Also sind zwei so große Brocken, die mich gerade im Backend sozusagen noch beschäftigen, mit denen ich einfach viel zu tun habe, plus einfach das, was viel von meiner täglichen Arbeit ausmacht, das heißt das Coaching. Und das hat alles immer Priorität. Und auch wenn der Podcast ganz, ganz weit oben in der Prioritätenliste ist, gab es letzte Woche keine Podcast-Folge, weil ich versuche auf jeden Fall, also ich gebe mein Bestes, dass jede Woche eine hochqualitative Folge kommt, aber bevor ich auf so Teufel komm raus eine Folge hochlade, lade ich dann lieber doch keine hoch. Und das war halt letzte Woche der Fall. Ich kriege dann immer von euch DMs und das freut mich auch, weil ich sehe, dass viele wirklich auf den Podcast warten und dann wissen, hey, am Sonntag kommt nochmal eine Folge und jetzt ist die nicht da. Also das freut mich natürlich auch, aber ich habe dann mich in der Situation oder ab und zu jetzt in der Vergangenheit immer wieder dazu entschieden, mal eine Woche keine Folge zu bringen, weil ich möchte nicht einfach nur irgendwas raushauen, sondern halt, es soll jedes Mal Mehrwert für euch sein und auch so, dass ich qualitativ damit einverstanden bin. Deswegen hat diese Folge jetzt auch ein bisschen länger gedauert, aber ihr werdet hoffentlich im Lauf der Folge sehen, dass es sich gelohnt hat und dann würde ich sagen, starten wir jetzt rein in die Folge. Bevor wir jetzt drüber sprechen, was denn die Studien sagen, schauen wir uns erstmal kurz und bündig an, was vegane Ernährung überhaupt ist, wobei das eigentlich ziemlich offensichtlich ist. Was aber jetzt ganz interessant ist, wir werden auch über die Motivationen für Veganismus kurz sprechen. Also eine vegane Ernährung, wie die meisten wissen, im Endeffekt einfach keine tierischen Produkte, das heißt kein Fleisch, kein Geflügel, kein Fisch, keine Eier außerdem, keine Milch, kein Honig, also alles im Endeffekt, was tierischen Ursprungs ist. Dann gibt es natürlich noch eine andere Art an Veganismus, bei der man dann auch auf andere Konsumgüter schaut, das heißt beim Auto keine Ledersitze und so weiter. Aber wir konzentrieren uns hier wirklich nur auf den Ernährungspart. Und da gibt es auch Studien dazu, was die Motivation ist, zum Beispiel von Janssen und Kollegen aus dem Jahr 2016. Studien, wie immer, ist dann in der Beschreibung dann verlinkt. Da hat man sich angeschaut, okay, was sind denn so die häufigsten Motivationsfaktoren für Menschen, dass sie sich vegan ernähren? Nummer eins ist tatsächlich der Tierschutz. Das hatte ich auch schon in der letzten Folge mal kurz besprochen, oder nicht in der letzten, in einer der letzten Folgen. Gesundheit ist das zweithäufigste Motiv und Umweltgründe das dritthäufigste. Und ich denke, das würden vermutlich auch die meisten unterschreiben, die sich pflanzlich oder vegan ernähren. Also wir sagen jetzt in der Folge immer vegan statt pflanzlich. Obwohl ich das Wort pflanzlich immer ein bisschen besser finde, weil das macht es einfach klarer und nimmt so ein bisschen die Ideologie, finde ich, aus dem Thema raus. Wir bleiben jetzt aber bei vegan. Und ja, brauchen jetzt hier auch nicht mehr so viel zu dem Thema Veganismus im Generellen sagen. Falls ihr meine Gedanken dazu wissen wollt, das müsste die letzte Folge gewesen sein, in der ich auch mal zum ersten Mal so über den, war die letzte Folge, über so die ethischen Aspekte und meine Meinung dazu gesprochen habe und wie ich generell Veganismus und pflanzliche Ernährung sehe. Das heißt, falls euch das interessiert, hört euch die letzte Folge an. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Beobachtungsstudien zu diesem Thema sagen. Also Beobachtungsstudien gibt es ziemlich viele zu dieser Frage. Also ist eine vegane Ernährung besser als eine omnivore Ernährung oder als eine vegetarische Ernährung? Und das ist auch immer das, worauf sich Dokumentationen, irgendwelche Zeitungsartikel, Online-Artikel oder auch ganz, ganz viele Influencer oder andere Personen aus der Öffentlichkeit stützen und sagen dann immer, ja, Studien beweisen das, und dann hauen die halt immer diese Observationsstudien rein. Und da ist halt das Problem, dass diese Leute, die solche Sachen kommunizieren, nicht verstehen, wie Wissenschaft funktioniert. Und das ist auch gar nicht schlimm, weil wenn man sich nicht mit diesem Gebiet befasst, dann ist es klar, dass man das nicht versteht. Das Problem ist dann halt nur, wenn man dann irgendwie Studien zitiert oder die für seine Argumentation nutzt, was bei diesem Thema auch wichtig ist, weil wenn wir über Gesundheit sprechen, dann können wir nicht einfach irgendwie sagen, ja, bei mir, ich habe halt das und das bemerkt, weil du bist halt eine Person. Wenn das für dich funktioniert, alles cool, aber wenn du das dann an andere Leute rausträgst, dann ist es immer problematisch, weil dafür brauchen wir eben Wissenschaft, weil hier nehmen wir erstens eine größere Personengruppe, das heißt, wir haben nicht nur eine Person, weil wir sind einfach verschieden. Und das Zweite ist, wir schauen uns die Kausalität dann an, wenn wir eben gute, kontrollierte Studien haben. Und diese Beobachtungsstudien, die beweisen halt keine Kausalität. Ich habe in der Vergangenheit schon mal des Öfteren den Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation erklärt, aber ich mache es gerne nochmal, weil ich versuche es jetzt kurz zu halten, aber ich finde es einfach ein super wichtiges Thema, dass man das versteht. Korrelation bedeutet, dass ein Zusammenhang besteht. Zum Beispiel, was man sieht, mein Lieblingsbeispiel und was viele immer nutzen, weil das einfach das super verständlich erklärt, ist, dass die Kriminalitätsrate im Sommer ansteigt. Die Eisrate, also unser Eiskonsum, steigt auch im Sommer an. Und wenn man diese Graphen übereinander legt, dann sind die fast identisch. Also der Anstieg ist fast identisch. Und wenn man sich das dann so anschaut, könnte man schlussfolgern, Eis verursacht Kriminalität. Jeder, der aber ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, weiß, dass es nicht der Fall ist, weil das ist ja einfach nur eine zufällige Korrelation. Dann gibt es natürlich andere Situationen, wo wir vielleicht auch unseren Menschenverstand benutzen können und sagen können, okay, wir haben jetzt hier eine Korrelation, aber das macht schon Sinn, dass das zusammengehört. Trotzdem reicht einfach eine Korrelation nicht aus, um eben diese Kausalität zu beweisen, dieser Grund. Wir müssen hier einfach den Unterschied erkennen zwischen einem Zusammenhang, also einer Korrelation, und einem ausschlaggebenden Faktor. Und das Problem ist halt bei diesen Beobachtungsstudien, da können wir eben keine Kausalität rausschließen, weil da wird halt einfach sich angeschaut, okay, wir haben jetzt hier eine Gruppe von 10.000 Leuten, die sich vegan ernährt, dann kriegen die einen Fragebogen. Dann haben wir eine Gruppe von 10.000 Leuten, die sich vegetarisch ernährt, kriegen die einen Fragebogen. Und dann kriegen die anderen Leute, die sich omnivor ernähren, dann kriegen die auch einen Fragebogen, auch 10.000 Leute. So, und dann schaut man, was haben denn die für Gesundheitsparameter, wie ernähren die sich? Und dann versucht man, einen Zusammenhang zu erkennen. Jetzt wissen wir aber nicht, ist denn die Ernährungsweise der Grund dafür oder gibt es irgendwelche anderen Kofaktoren, die dann dazu führen, dass sich zum Beispiel zeigt, hey, Veganer sind tendenziell gesünder, was dann viele solche Beobachtungsstudien eben zeigen, worauf sich die Leute stützen, die das dann als Beweismittel nutzen. Aber das Problem ist, wenn ihr jetzt mal ganz simpel in die generelle Bevölkerung schaut, dann überlegt euch doch mal, wer ist denn vegan? Sind die Menschen vegan, die einfach gar nicht auf die Ernährung achten, die gar keinen Sport machen, oder sind es tendenziell eher junge Menschen oder Menschen, die das aus einer gesundheitlichen Motivation rausmachen? Wir haben es ja in der Studie von Janssen und Kollegen gesehen, dass Gesundheit war mit 69,3% das zweithäufigste Motiv. Das heißt, 70% ungefähr von den Leuten in dieser Studie, die sich vegan ernähren, machen das aufgrund der gesundheitlichen Effekte. Und ich denke, da kann man auch ganz normalen gesunden Menschenverstand benutzen. Leute, die sich vegan ernähren, sind tendenziell auch ein bisschen gesundheitsbewusster. Und meistens ist der Veganismus auch Teil, oder warum sie vegan werden, ist auch oft ein gesundheitlicher Aspekt. Nicht immer, aber es spielt oft mit. Ja, und wenn die sich dann auch mehr bewegen und andere Kofaktoren haben, die positiv für die Gesundheit sind, dann haben wir hier eben keine Kausalität nachgewiesen in diesen Beobachtungsstudien, weil wir das nicht kontrolliert haben. Was wir machen müssen, ist, dass wir uns anschauen, Veganer, die so viel Sport machen, sich so ernähren und so weiter, und das genau gleiche dann mit Leuten, die Fleisch konsumieren, die sich genau gleich viel bewegen, genau gleich viel Gemüse essen und, und. Und wenn wir sowas machen, dann können wir eine Kausalität feststellen, weil dann nehmen wir diese anderen Kofaktoren raus, verändern eine Variable, zum Beispiel, dass eine Gruppe Fleisch konsumiert. Schauen wir uns jetzt später auch in konkreten Studien dann an. Und dann können wir diese Kausalität rausnehmen und dann können wir sagen, okay, die vegane Ernährung oder eben omnivore Ernährung ist besser oder schlechter. Aber bei diesen Beobachtungsstudien haben wir das eben nicht und deswegen sind die, um diese Frage zu beantworten, sehr, sehr schlecht, werden aber trotzdem ganz, ganz oft als Argumentation benutzt. Deswegen seid hier immer hellhörig, wenn jemand damit argumentiert und dann seht ihr in der Studie, okay, das ist eine Observationsstudie, das steht dann auch meistens drin, also selbst wenn man sich nicht gut auskennt, kann man kurz einen Blick ins Abstract nehmen von der Studie und sieht dann oft direkt, ob das, da steht auch meistens im Titel dann Observational Study und so, dann seht ihr das schon relativ schnell und dann wisst ihr, okay, die Person argumentiert hier gerade mit einer Observationsstudie und das ist gerade beim Thema Ernährung eben sehr, sehr schlecht, weil wir halt auch diesen Faktor haben, dass Menschen sehr, sehr schlecht im Reporting sind und wenn dann einfach nur so ein Fragebogen rausgeht und man nicht genau kontrolliert, wie die sich ernähren, dann weiß man nie, ob das wirklich auch der Fall war. So, und jetzt weg von den Observationsstudien, die uns ja, wie ich gerade erklärt habe, nicht wirklich viel bringen. Jetzt gehen wir mal zu RCTs. Und falls ihr verstehen wollt, was ein RCT ist, also ein Randomized Control Trial, dann hört euch entweder die letzte oder vorletzte Folge war das. Hört euch mal eine der letzten Folgen an. Ich hätte jetzt auch vorher raussuchen können, welche Folge das war. Es müsste, vielleicht ist es auch sogar ein bisschen länger her, aber ich meine, dass ich es in der letzten Podcast-Folge kurz erklärt habe. Ist es aber nicht wichtig. RCTs, also Randomized Control Trials, sind im Endeffekt die Studien, bei denen wir diese Kausalität rausnehmen oder nicht rausnehmen, sondern uns diese Kausalität herleiten können. Und da schauen wir uns jetzt zwei Studien an, damit wir dieses Thema besser verstehen. Die erste Studie war von Laundry und Kollegen aus 2023. Und diese Studie habt ihr jetzt nicht bewusst wahrscheinlich schon mal in der letzten Zeit mitbekommen, dass es die gibt. Aber ihr habt vielleicht von der Dokumentation mitbekommen, die ist auf einer sehr, sehr großen Streaming-Plattform gerade und da werden eben Zwillingspaare untersucht. Deswegen habt ihr vielleicht schon mal über das, was wir jetzt sprechen, schon was gehört, weil das irgendwie, ihr habt entweder die Show, also die Dokumentation angeschaut oder habt es irgendwie so auf YouTube oder irgendwo anders mitbekommen. Da hat man 8 Wochen 22 Zwillingspaare genommen und hat die dann zufällig zugewiesen in eine vegane oder omnivore Ernährung. Und dann hat man 4 Wochen lang Essenslieferungen gemacht und die restlichen 4 Wochen der Studie waren die Probanden angewiesen, die Ernährung selbst zu gestalten. Und die hatten auch die Anweisung, so lange zu essen, bis sie satt sind. Das heißt, es wurde jetzt nicht irgendwie über eine Kalorienmenge kontrolliert. Hier ist auch ganz wichtig, das, was ich ja vorhin kritisiert habe an den Observationsstudien, es war der Fokus in beiden Ernährungsweisen auf die Gesundheit. Das heißt, es wurde angewiesen, viel Obst zu essen, viel Gemüse, Vollkornprodukte, zugesetzten Zucker zu reduzieren und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt hier eine schön gestaltete Studie, bei der wir die Kausalität rausnehmen können und haben eben auch den Vorteil der Zwillingspaare, dass wir den genetischen Faktor rausnehmen, weil Gene können auch immer eine große Rolle dabei spielen, wie sich eine bestimmte Ernährungsweise auf die Gesundheit auswirkt. Das heißt, mit solchen Twin-Studies kann man diesen genetischen Fakt rausnehmen, weil die eben sich die gleichen, also die gleichen Gene haben, die haben die gleichen Gene im Endeffekt. Und dann kann man nochmal schöner die Kausalität rausnehmen. Solche Studien gibt es halt seltener als normale, logischerweise, weil es immer schwierig ist, dann genug Zwillinge für so Studien zu finden. Ergebnisse, also wir müssen uns jetzt gar nicht so ganz genau anschauen, wie dann die Einzelheiten waren, Makroverteilung und so weiter, weil es hier in dem Kontext keine Rolle spielt. Die Ergebnisse, also es spielt keine Rolle, weil alles gut ausgeglichen war. Die Ergebnisse waren folgende. Vegane Gruppe hat eine signifikante Abnahme von LDL-Cholesterin und eine leichte Verringerung vom Körpergewicht gehabt. Das war aber wirklich nur minimal. Das heißt, rein gesundheitlich gesehen war die vegane Gruppe besser dran am Ende dieser 8 Wochen. Aber der große Effekt hat sich auch in den ersten 4 Wochen eingestellt und danach ist nicht mehr so viel passiert. Sprechen wir jetzt aber gleich nochmal ein bisschen drüber, wie man das interpretieren kann. Was aber auch ganz wichtig ist bei den Ergebnissen, die Zufriedenheit mit der Ernährung, die war in der veganen Gruppe geringer. Die hatten das als 3 von 5 angegeben und in der omnivoren Gruppe war es 3,6 von 5. Ist jetzt kein ultra krasser Unterschied, aber ein relevanter Unterschied. Wenn man die Leute befragt hat, war es auch so, dass nur einer, der sich vegan ernährt hat, diese Essgewohnheiten beibehalten wollte. Bei den Omnivoren waren es 6, weil die waren ja auch angewiesen, gesünder zu essen und so weiter. Das heißt, die Adhärenz, also wie gut ich sowas durchführen kann, war bei der veganen Gruppe jetzt nicht geringer, aber gerade auf die Zukunft geblickt, kann man schon ein bisschen schlussfolgern, dass es schwieriger ist, die vegane Ernährung einzuhalten. Und das schauen wir uns dann später nochmal im konkreten Teil, also wenn wir ins Coaching Corner Segment gehen, schauen wir uns auch nochmal ein paar Details aus dieser Studie zu dieser Adhärenz nochmal an, damit ihr das Thema vegane Ernährung, wie kann ich das auch durchziehen im Endeffekt, besser versteht. Wie kann man jetzt diese Ergebnisse interpretieren? Weil die klingen ja jetzt erstmal so, okay, vegane Gruppe, bessere Auswirkungen auf die Gesundheit, also ist vegane Ernährung gesünder. Aber so leicht ist es nicht, weil wir haben ein paar Probleme. Erstens, die Kalorien waren nicht matched. Das heißt, die vegane Gruppe hat 315 Kalorien weniger zu sich genommen und die omnivore Gruppe 113 Kalorien weniger, also als im Vorgang der Studie sozusagen. Und das ist natürlich auch was, was sich auf die Gesundheit auswirken kann. Ja, das heißt, wenn ich eine Caloric Restriction habe und vielleicht nochmal ein bisschen Körperfett verliere, auch wenn die Personen einen relativ normalen BMI hatten, kommen wir auch gleich dazu, kann sich das trotzdem positiv auswirken. Plus, es war halt ein Self-Reporting, auch hier Hinweis auf Folge 202, warum du trotz Kalorienzählen keine Fortschritte machst und wie du das ändern kannst, heißt die Folge. Da habe ich mich mit euch drüber gesprochen, wie gut oder schlecht wir im Self-Reporting sind. Das heißt, wie gut wir darin sind, wenn wir sogar Kalorien zählen. Also wie genau sind wir im Endeffekt beim Kalorienzählen und wie gut sind wir darin, das zu dokumentieren und wiederzugeben, was wir wirklich konsumiert haben. Und da ist halt eine Diskrepanz da. Das heißt, die meisten Leute sagen halt dann, ja, gerade in so Studien sieht man das oft, ich habe irgendwie 2000 Kalorien konsumiert und haben dann 2500 oder 3000 Kalorien konsumiert. Die Einzelheiten, weil es da auch sehr, sehr große Unterschiede gibt in den Studien, hört euch die Folge an, aber es ist auf jeden Fall ein Fakt. Besonders, wenn man halt hier noch berücksichtigt, dass die Teilnehmer ja wussten, dass sie in so einer Studie sind, die dann später für eine Dokumentation benutzt wird. Und da ist dann schon die Vermutung da, dass die nochmal mehr angeregt sind zum Underreporting, um halt besser dazustehen. Das heißt, das kann halt auch die Ergebnisse verfälschen. Was man auch berücksichtigen muss, die Teilnehmer waren halt zu Beginn der Studie metabolisch gesehen gesund und die hatten einen normalen BMI. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, welche Auswirkungen hätte das Ganze bei Menschen mit einem höheren BMI? Man könnte aber auch dagegen argumentieren und sagen, ja, okay, dann haben wir jetzt aber schon mal eine Studie, die zeigt, Menschen mit einem normalen BMI profitieren von einer veganen Ernährung. Wir haben aber andere Kofaktoren, wie jetzt die Kalorienreduzierung, die unterschiedlich waren in einzelnen Gruppen und halt das Self-Reporting und die kurze Dauer der Studie, die das Ganze nicht so aussagekräftig machen, dass man wirklich ein Fazit ziehen kann. Weil das Fazit der Studie ist dann schon, dass vegane Ernährung mehr gesundheitliche Vorteile hat. Es ist aber halt unklar, ob es an der pflanzlichen Ernährung per se liegt oder den Eigenschaften einer veganen Ernährung. Wir kommen dann aber im Fazit nochmal zu einem gesamten Blick, weil das jetzt ja wirklich auch wieder nur eine isolierte Studie ist. Und damit wir das Bild nochmal ein bisschen besser verstehen, schauen wir uns noch eine letzte Studie an von Fleming und Kollegen aus 2021. Da hat man nämlich eine mediterrane Ernährung mit 14, 71 und 176 Gramm magerem Rindfleisch verglichen und hat gesehen, dass alle ihre LDL-Cholesterinwerte verringert haben. Aber nur bei der 14 und 71 Gramm Gruppe, also pro Tag, hat sich das LDL-Cholesterin signifikant verringert. Und das ist ein Hinweis, wie in anderen Studien auch, darauf, dass die Menge des Fleischkonsums entscheidend ist. Also Fazit zur Datenlage und leider kein so ein schönes Fazit, weil das Fazit ist halt, dass die Datenlage noch nicht wirklich klar ist. Wir brauchen viel mehr Randomized Control Trials mit einer längeren Dauer und einer guten Kontrolle, um wirklich hier ein Fazit ziehen zu können, das dann auch sehr, sehr fest einfach ist in der Substanz. Und das haben wir gerade noch nicht, weil Genetik spielt eine große Rolle. Deswegen sind halt so Twin Studies wie halt die von Laundry und Kollegen sehr, sehr wichtig. Wenn man aber sich das ganze Gebildnis der Studienlage anschaut, dann ist es vermutlich nicht die vegane Ernährung an sich, sondern die Eigenschaften, die sie hat, die positiv für die Gesundheit sind. Das heißt, in der Regel eine Caloric Restriction, also eine Verringerung der Kalorienzufuhr, einfach weil viel Gemüse gegessen wird, Obst, Hülsenfrüchte, Sachen, die sehr, sehr gut sättigen, die auch alle positive Eigenschaften für die Gesundheit haben. Ja, Nüsse und so weiter, nicht zu viel gesättigte Fettsäuren. Das heißt, die Eigenschaften, die eine pflanzliche Ernährung mit sich bringt, die sind vermutlich das, was so positiv für die Gesundheit ist. Wenn ich mich natürlich pflanzlich ernähre, dann muss ich gar nicht in der Regel so krass darauf achten, dass ich eben diese positiven Sachen mit integriere, weil ich das automatisch mache, weil ich einfach in meiner Nahrungsmittelauswahl eingeschränkt bin. Und dann automatisch zu diesen Lebensmitteln, die sehr, sehr positiv für die Gesundheit sind, zurückgreifen muss. Und wenn ich halt viele tierische Produkte integrieren kann, dann ist oft meine Ernährung ein bisschen anders. Das, was ich vorhin erklärt habe bei dem Problem von diesen Observationsstudien, ist, dass ich halt Leute, die sich tierisch ernähren oder mit tierischen Produkten zusätzlich, oft im Allgemeinen ungesünder ernähren. Und deswegen, ja, ist auf jeden Fall das Argument, dass wenn man sich tierisch ernährt, man gesünder ist, zum aktuellen Standpunkt nicht korrekt. Wichtig, gleiches gilt auch für vegane Ernährung. Also man kann nicht sagen, eine vegane Ernährung ist gesünder oder eine tierische Ernährung ist gesünder, weil die ist irgendwie natürlich oder das andere ist angeblich natürlich. Wir haben ja auch in der letzten Folge drüber gesprochen, dass dieses Nature Fallacy Argument kein gutes ist, weil wir leben auch in Häusern, wir benutzen Antibiotika und so weiter, haben Chemotherapien, alles Mögliche, was alles andere als natürlich ist, aber nachweislich unsere Lebensdauer sehr, sehr stark verlängern kann und uns das Leben auch leichter macht. Und deswegen darf man damit nicht argumentieren. Es ist trotzdem ein bisschen anders. Wir haben ja auch in einer der letzten Folgen über die Auswirkungen während der Schwangerschaft oder generell während der Schwangerschaft haben wir, glaube ich, nicht gesprochen, aber einfach im Kindesalter. Und da ist ja auch mein Argument, wenn sich der Körper noch entwickelt, dann muss man trotzdem da ein bisschen differenziert betrachten. Wollte ich jetzt hier aber bewusst in die Folge nicht mit reinnehmen, aber kleiner Spoiler. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, gerade in der Schwangerschaft und im Kindesalter wird generell davon abgeraten. Gerade wenn man so auch die Datenlage gesamt anschaut und auch die führenden Institutionen wie die DGE, da wird immer von abgeraten, aufgrund der Datenlage halt. Es ist aber ein bisschen mixed, tatsächlich auch bei den Wissenschaftlern. Also ist noch nicht ganz klar, deswegen würde ich hier auf Nummer sicher gehen. Aber eben dieses Argument zu nutzen, weil es natürlich ist, ist halt in diesem Zusammenhang vielleicht ein bisschen angebrachter als in anderen Situationen, aber trotzdem keins, das wir nutzen sollten. Und deswegen kann man aktuell nicht sagen, ob eine der beiden Ernährungsweisen gesünder ist für einen. Und ich finde, man sollte auch gar nicht so vorgehen, sondern die Entscheidung für eine pflanzliche Ernährung sollte aus rein ethischen Gründen fallen, weil das ist im Endeffekt das, was meiner Meinung nach definitiv wo ein Unterschied besteht. Und falls ihr da meine Gedanken dazu wissen wollt, wie ich so über den moralischen Aspekt davon denke, dann hört euch die letzte Folge an. Aber man sollte nicht aufgrund von gesundheitlichen Aspekten sich meiner Meinung nach und auch wenn man die Wissenschaft anschaut, für eine pflanzliche oder vegane Ernährung entscheiden. Beide Ernährungsformen können gesundheitlich zu Problemen führen, weil immer der gesamte Kontext der Ernährung ist entscheidend für die Gesundheit. Das heißt, man kann sich sehr, sehr ungesund pflanzlich ernähren, man kann sich aber auch sehr, sehr ungesund mit einer omnivoren, also einer Ernährung mit tierischen Produkten ernähren. Was wir jetzt im Coaching Corner Segment machen, wir schauen uns mal an, weil sich ja auch viele pflanzlich ernähren oder sehr stark pflanzlich, das heißt vielleicht nicht ausschließlich pflanzlich, aber mit vielen pflanzlichen Lebensmitteln, auf was man da achten sollte und wie man auch eine gute Adhärenz, also eine gute Beständigkeit aufbauen kann, wenn man sich pflanzlich ernähren möchte und merkt, hey, ich kriege das einfach nicht hin, weil es zu schwierig ist. Wir schauen uns jetzt hier im ersten Teil des Coaching Corner Segments die Adhärenz an, also im Endeffekt die Beständigkeit. Wie kriege ich es hin, dass ich mich dauerhaft pflanzlich ernähre und was sind so die größten Stolperfallen? Wenn man in das Supplemental Content Material der Twin Study schaut, wo man dann nochmal wirklich die Einzelheiten der Ergebnisse sehen kann, dann gibt es da einen interessanten Part und zwar die Diätzufriedenheit. Und da wurden eben 5 Fragen gestellt und die sollten bewertet werden, wie da die Gedanken waren und die Gefühle während halt dieser veganen oder omnivoren Ernährung. Und da wurde einmal der gesunde Lifestyle abgefragt, Auswärtsessen, Kosten, Auseinandersetzen mit Essen, Planung und Zubereitung. Also wie man das für sich selber in dieser Phase bewertet. Und da war es interessant, bei der omnivoren Ernährung, da gab es keine signifikante Veränderung. Das heißt, zu Beginn der Studie und zum Ende der Studie haben die diese Faktoren gleich bewertet. Finde ich auch ein bisschen logisch, weil die mussten nicht wirklich was verändern, außer halt, dass sie die gesunde Ernährung integriert haben. Und bei der veganen Ernährung war das ein bisschen anders. Da hat man gesehen, was vielleicht für die meisten auch logisch ist, gerade die sich mal pflanzlich ernährt haben oder es noch machen, dass das Auswärtsessen deutlich sich verschlechtert hat, also die Bewertung. Das ist den Leuten deutlich schwieriger gefallen als zu Beginn. Klar, aber wenn man sich nicht pflanzlich ernährt und dann damit startet, dann ist es natürlich gerade im Restaurant viel, viel schwieriger. Und dann führt es natürlich auch zu einer Unzufriedenheit. Und das kann sich halt auch auf die Adhärenz auswirken, also die Beständigkeit. Das Zweite, was auch noch leicht verschlechtert wurde, nicht ganz so krass wie das Auswärtsessen, waren die Gefühle zu Auseinandersetzen mit dem Essen und der Planung und Zubereitung. Und das ist halt einfach klar, weil ich bin eingeschränkt in der Art und Weise, was für Lebensmittel ich auswählen kann. Viele Rezepte oder Sachen, die man davor gemacht hat, die haben dann irgendwie Milchprodukte, Eier. Ich denke so, Fleisch ersetzen ist vermutlich noch das Leichteste, aber ich glaube, die größte Aufgabe ist dann wirklich immer so, Milchprodukte und Eier zu ersetzen, gerade in Rezepten oder Sachen, die man halt davor gekocht hat. Da gibt es natürlich gute Ersatzprodukte dafür, die man dann nutzen kann, aber das wird halt erst mit der Zeit besser und dazu kommen wir dann auch jetzt gleich im Fazit. Jetzt ist die Frage, was für Lösungen gibt es dafür? Also erstmal, Adhärenz, die Beständigkeit ist extrem individuell. Und das merke ich auch im Coaching immer wieder. Also wie man diese Adhärenz verbessern kann, das ist eben sehr, sehr individuell. Natürlich auch, wie das den Leuten generell leicht fällt. Also manche Leute, die fangen dann zum Beispiel an, sich pflanzlich ernähren und die sagen, easy. Und anderen fällt es halt total schwer. Aber auch, welche Maßnahmen ich dann vornehme, um diese Adhärenz nach oben zu bringen, also die Beständigkeit, ist extrem, extrem unterschiedlich. Das merke ich im Coaching immer wieder. Und das ist auch das, wo die meisten Leute die größten Probleme haben. Deswegen sprechen wir hier so oft eigentlich in jeder Folge immer über die Beständigkeit. Also wir nehmen das ja immer mit rein, weil es bringt uns ja nichts, über hypothetische Szenarien zu sprechen, die sehr, sehr effektiv sind, die für die meisten aber nicht so durchführbar sind, dass sie das dauerhaft machen. Und ich sage ja auch immer, wenn man mich fragt, okay, wie kann das sein, dass du irgendwie seit x Jahren mit dem gleichen Körperfettanteil rumläufst und dir das scheinbar leicht fällt, ist, weil ich halt genau dieses Prinzip anwende. Ich schaue halt immer, wenn ich irgendwas mache, okay, kann ich das beständig machen? Und wenn nicht, dann mache ich es nicht mehr oder für einen kurzen Zeitraum nur. Weil es bringt, die höchste Effektivität bringt mir nichts, wenn ich nicht irgendeinen Mechanismus, irgendeinen Hebel habe, irgendeine Taktik, wie ich das Ganze beständig umsetzen kann. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal die Sachen an, die ihr machen könnt, damit eben die Beständigkeit bei einer pflanzlichen Ernährung nach oben geht. Thema 1, wir schauen uns jetzt diese zwei Themen an, die halt auch in dieser Studie als sehr, sehr negativ bewertet wurden. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber sonst würde die Folge ein bisschen lang werden und wir werden nicht das letzte Mal hier über pflanzliche Ernährung und solche Taktiken sprechen. Also Nummer 1, Auswärtsessen. Ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil die Manipulation des Lebensumfeldes, also die positive Manipulation ist so ein negatives Wort, aber beschreibt es eben gut, ist extrem wichtig. Ich habe euch schon ein paar Mal, glaube ich, erzählt, dass ich im Coaching auch so ein Curriculum habe, also im Endeffekt wie in einem Studium, egal was man für ein Ziel hat, durchlaufen alle bei mir im Coaching dieses Curriculum. Und ein Teil von diesem Curriculum ist eben das Lebensumfeld, so wie man lebt, positiv zu manipulieren, zu seinen Gunsten. Das heißt nicht, dass man die Leute um sich herum manipuliert oder sonst was, sondern dass man sich es im Endeffekt selber leichter macht. Und da gehört natürlich das Auswärtsessen auch dazu, weil das Auswärtsessen gehört ja einfach zu meinem Alltag und zu meinem Lebensumfeld, so wie ich einfach lebe. Und da wäre natürlich eine positive Manipulation, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich gehe irgendwie mittags immer alleine irgendwie was zu essen holen, wäre natürlich eine positive Manipulation, wenn ich einfach irgendwo hingehe, wo ich eine gute Auswahl habe. Das wäre jetzt ein Beispiel dafür. So, wenn ich jetzt pflanzlich mich ernähre, dann ist natürlich dieser Part nicht von mir immer manipulierbar im positiven Sinn, weil ich einfach eingeschränkt bin in der Art und Weise, wie ich das selbst bestimmen kann. Das heißt, ich habe es nicht immer selbst in der Hand. Und deswegen muss man auch verstehen, dass es beim Thema Auswärtsessen nicht die perfekte Lösung gibt. Und man muss auch, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich euch ja auch mal versuche beizubringen, man muss auch in manchen Situationen versuchen, die Realität zu akzeptieren und nicht, also statt dann ewig lang nach irgendeiner optimalen Lösung zu suchen und einfach zu sagen, okay, das ist halt einfach ein Thema, da muss ich mich mit abfinden, das wird immer schwieriger sein. Und das Auswärtsessen ist halt so ein Thema. Natürlich wird sich irgendwann, und das sieht man ja auch schon der Trend in den letzten Jahren, das wird sich so entwickeln, dass auch in den Restaurants immer mehr vegane und vegetarische Alternativen gibt. Man sieht es ja schon im Supermarkt. Wenn ihr mal schaut, was es jetzt an Alternativen gibt und noch vor irgendwie 3 oder 4 oder 5 Jahren, das sind Welten. Und wenn man dann mal 10 Jahre zurückschaut, dann ist es kompletter und also wirklich ein kompletter Unterschied. So. Und das wird sich natürlich auch in den Restaurants verändern. Aber aktuell ist es halt nicht so. Und ich denke gerade in so Ländern wie in Deutschland, wo sehr, sehr viele Leute noch sehr konservativ sind und sich das alles manchmal ein bisschen langsamer entwickelt, kann es noch ein bisschen dauern. Als ich jetzt zum Beispiel auf Bali war, sage ich euch, easy peasy, da ist es, also gerade so in Canggu, das ist, würde ich sagen, für alle, die sich vegan ernähren, der Traum, weil es gibt fast immer Alternativen. Es ist halt, ja, aber da sind halt auch viele junge Leute, viele, die auf so, auf die Gesundheit achten und so weiter und dann einfach viele Leute, die sich vegan ernähren und dann dadurch, dass diese Nachfrage höher ist, dadurch entwickelt sich das Umfeld auch so. Und das wird dann schon auch bei uns in Deutschland passieren. Ja, also wenn mehr Leute sich pflanzlich ernähren, was unweigerlich passieren wird, meiner Meinung nach, in den nächsten Jahren und gerade in den nächsten 10, 15 Jahren, dann wird sich auch das, logischerweise einfach aufgrund der Nachfrage, wird sich auch das Restaurantumfeld anpassen. Aber aktuell ist es halt nicht so. Und dann ist es, finde ich, einfach die Aufgabe von sich selbst, dass man die Realität akzeptiert und nicht versucht, nach einer magischen Lösung zu suchen, weil ich nicht denke, dass es die gibt, weil was wollt ihr machen? Ihr könnt halt schauen und da braucht ihr auch nicht mich wirklich dafür. Ihr könnt halt auf die Karte schauen und sehen, was ist denn hier vegan und was nicht. Natürlich kann man so das Essen drumherum nochmal irgendwie optimieren, aber ihr wollt ja auch, wenn ihr auswärts essen seid, dann wollt ihr nicht sagen, so ich esse jetzt nichts und schaue, dass ich es drumherum optimiere, sondern ihr wollt es ja auch wahrnehmen und dann ist halt die Realität, dass man manchmal in manchen Restaurants tatsächlich eine sehr, sehr kleine Auswahl hat von irgendwie vielleicht 3, 4, 5 Gerichten. Und es ist halt so, manchmal ist es vielleicht sogar noch kleiner und man kann nur einen Salat essen, weil irgendwie überall Ei oder Milch drin ist. Dann muss man halt einfach mit dieser Realität leben. Und das ist, glaube ich, besser, als irgendwie auf Krampf zu versuchen, eine Lösung zu finden, die es halt in dieser Situation nicht gibt. Man muss sich aber dem bewusst sein. Und deswegen denke ich, für die Adhärenz ist es sinnvoll, wenn ihr euch entscheidet, euch vegan zu ernähren, vielleicht aus ethischen Beweggründen, dass ihr dann möglicherweise nicht so einen 0 auf 100 Umstieg macht, sondern dass ihr das langsam macht und sagt, okay, ich will mich jetzt erstmal hauptsächlich pflanzlich ernähren, versuche das jetzt mal zu Hause und wenn ich auswärts essen bin, bevor das so eine frustrierende Situation wird, dass meine Rückkehr zu einer omnivoren Ernährung, die ich eigentlich nicht will, wahrscheinlicher wird, esse ich dort lieber ab und zu mal irgendwas mit tierischen Produkten. Und dann kann ich auch sagen, hey, ich schaue, dass ich vielleicht mich außerhalb erstmal vegetarisch ernähre oder pesketarisch. So, man kann es ja langsam machen, dass man sagt, am Anfang, Auswärtsessen, esse ich wie früher. Und dann nach ein paar Wochen oder Monaten sagt man, okay, so jetzt fange ich an, pesketarisch zu essen, das heißt noch Fisch zu integrieren und halt alles, was zum Vegetarischen gehört. Dann irgendwann lasse ich auch mal das weg und mache es nur noch vegetarisch. Und wenn ich merke, okay, das klappt auch gut, langsam bin ich so im Flow und ich bin jetzt so gefestigt da in der Routine, dann gehe ich ins Vegane über. Also ihr könnt es ja auch stufenweise machen, weil auch wenn euer Ziel ist und ihr vielleicht aufwacht und sagt, okay, so, das ist so dieser ethische Beweggrund, ich will ab heute unbedingt mich pflanzlich ernähren, dann ist es vielleicht trotzdem besser, wenn ihr es erstmal nicht komplett macht, wenn ihr merkt, dass solche Situationen wie Auswärtsessen oder irgendwas anderes dazu führt, dass ihr so gefrustet seid, dass ihr wieder zurückkehrt zu dem, was ihr eigentlich nicht wollt. Also hier muss man manchmal ein bisschen runterbremsen, wie bei allem, um dann im Endeffekt schneller an dem Ergebnis zu sein. Aber ja, es wirkt halt oft nicht so. Also ich hoffe, ihr versteht, wie ich es meine. Wenn wir zum Beispiel so einen 6-Monats-Zeitraum betrachten und man macht es so cold turkey und dann fängt man in diesem 6-Monats-Zeitraum immer wieder an. 1 Monat vegan, dann 1 Monat wieder omnivor, 1 Monat vegan, immer so hin und her, weil man es halt nicht schaffen kann, weil es halt zu schwierig ist. Dann wäre es doch geschickter, wenn ich diese langsame Phase mache und dann habe ich vielleicht nach 6 Monaten das erreicht. mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, ja, auf jeden Fall, als wenn ich dieses Hin und Her habe. Und da müsst ihr manchmal euch so ein bisschen zurücknehmen an dem, was ihr euch vornehmt und ein bisschen mehr in die Zukunft denken und realistischer sein, die Realität halt akzeptieren und damit dann arbeiten. Und der zweite Punkt ist Planung und Zubereitung. Ich denke, das ist auch noch eine große Hürde für viele. Und das ist eine Sache, wo ich denke, die mit der Zeit, wie ich es vorhin schon gesagt habe, einfach besser wird. Am Anfang ist es noch ein großer Aufwand, weil man halt einfach Sachen gewohnt ist. Man ist gewohnt, irgendwie mit Sahne zu kochen, hat noch vielleicht nicht rausgefunden, welche Alternative einem dann gut schmeckt und was man gut benutzen kann und so weiter. Und es wird halt mit der Zeit immer besser. Es gibt super viele Alternativen mittlerweile. Schaut mal bei der Koro-Drogerie vorbei, schaut mal im DM vorbei, schaut mal nach Inspiration online, Instagram-Accounts und so weiter. Es gibt ja wirklich viel mittlerweile. Und ich finde, man muss das auch vom Aufwand nicht immer auf die Spitze treiben. Wenn man da Bock drauf hat, ja, aber es werden ja auch so Gerichte gemacht, gerade die dann immer so kritisiert werden von den Leuten, so, wenn Leute sich dann halt irgendwie, keine Ahnung, vegane Schnitzel machen, dann sagen die Leute, ja, ist doch ein normales. Ich verstehe das Argument, aber darum geht es ja nicht. Also wenn jemand halt aus ethischen Beweggründen kein Schnitzel isst, warum sollte der sich dann kein veganes machen dürfen? Also das geht ja nicht darum, dass man sagt, also wenn das aus einem gesundheitlichen Aspekt wäre, okay, dann könnte man sagen, hey, ist das normale, aber man entscheidet sich ja bewusst, kein Fleisch mehr zu essen. Also sollte man auch die Erlaubnis haben von der Gesellschaft, dass man sich eine Fleischalternative oder irgendein Gericht oder Bacon aus pflanzlicher Ernährung nachmacht, weil man cravet es ja vielleicht noch, aber man hat sich halt aus ethischen Beweggründen dagegen entschieden, das weiter zu konsumieren. So, und dann ist es ja blöd zu sagen, ja, du wirst doch kein Fleisch mehr essen, dann isst kein Fleisch. So, nein, ich will vielleicht noch Fleisch essen, aber ich mache es aus ethischen Beweggründen nicht mehr. So, den Geschmack mag ich und alles, aber ich möchte halt einfach keine Tiere mehr konsumieren. Und deswegen da auch, wenn ihr da Bock drauf habt und Zeit dafür habt, dann sucht da Online-Inspiration, auch gerade wenn ihr merkt, dass das vielleicht ein Grund ist, wieso ihr es nicht durchziehen könnt oder warum ihr nicht beständig sein könnt, weil ihr halt merkt, mir fehlt ab und zu ein Schnitzel oder irgendwie so der Fleischgeschmack. Da gibt es sehr, sehr gute Alternativen, dass man einen ähnlichen Umami-Geschmack, diesen typischen Proteingeschmack, diesen herzhaften, dass man den nachahmen kann. Dann kann man ein bisschen kreativ werden, aber gerade für den Anfang würde ich sagen, geht eher so auf simple Alternativen, wie gesagt, Koro, DM, aber auch in den ganzen anderen Supermärkten, Lidl, Aldi und so weiter, gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele alternative Produkte. Und dann ist es halt nur eine Sache, die mit der Zeit leichter wird. Das habe auch ich gemerkt, als ich angefangen habe, immer und immer weniger tierische Produkte zu konsumieren, dass, wenn ich mich halt durchprobiere, manche Sachen schmecken mir, manche schmecken mir nicht so gut. Und dann irgendwann findet man halt heraus, was einem schmeckt und ist nicht so, ich probiere eine Sache, schmeckt scheiße, okay, ich esse wieder mehr Fleisch. So. Da geht es halt darum, sich ein bisschen ranzutasten, zu schauen, was einem schmeckt, auch Geduld zu haben. Und dann wird dieser Aspekt Planung und Zubereitung, wird dann auch leichter. Ich denke gerade so, der Planungsfaktor, der ist vielleicht immer ein Zeitaufwand, wenn man das auch so mit dem Auswärtsessen in eine Kategorie reinschiebt. Und da muss man dann halt auch, wie vorhin gesagt, die Realität einfach akzeptieren. Und jetzt letzter Punkt fürs Coaching Corner Segment, essentielle Nährstoffe, weil hier gibt es ja auch sehr, sehr viele Diskussionen und ich finde, dass das Thema viel zu kompliziert immer kommuniziert wird, weil das gar nicht so ein Hexenwerk ist und man auch berücksichtigen muss, dass eine tierische Ernährung auch sehr, sehr leicht zu einem Nährstoffmangel führen kann, also eine omnivore Ernährung, wenn man das nicht richtig macht. Wir schauen uns jetzt mal zwei Sachen an. Einmal hohes Risiko für einen Mangel und mittleres Risiko für einen Mangel. Beim hohen Risiko, vermute ich die meisten, die sich pflanzlich ernähren, haben schon mal gehört oder wissen das, Vitamin B12. In der Regel habt ihr das nur in fermentierten oder halt behandelten Lebensmitteln. Das wird dann oft gerade bei vegetarischen, bei veganen Mahlzeitenalternativen wird das oft hinzugefügt, weil halt den Herstellern bewusst ist, hey, die Menschen wollen dann mehr B12 in ihrer Ernährung haben, das ist wahrscheinlich nochmal ein Verkaufsargument. Deswegen könnt ihr das durch solche Lebensmittel zu euch nehmen oder Lebensmittel, die fermentiert sind. Aber gerade hier haben wir halt nicht so eine optimale biologische Verfügbarkeit. So, die Studien sind noch nicht so eindeutig klar. Deswegen ist hier in der Regel eine Supplementierung notwendig. Das ist auch das, was zum Beispiel die DGE empfiehlt. Also die spricht ganz klar aus, wenn man sich vegan ernährt, bitte B12 supplementieren. Und ich denke, das ist auch das, wo ihr auf der sicheren Seite seid, wenn ihr das macht. Am besten so eine Kombination, dass ihr das durch Lebensmittel konsumiert, also durch zum Beispiel fermentierte Sachen oder halt, wenn es zugesetzt ist in Lebensmitteln oder dann halt eben zusätzlich, besser gesagt, nochmal ein Supplement. Das gleiche gilt für Vitamin D3. Da kommt es halt auf die Hautfarbe an, die ihr habt, die Entfernung zum Äquator, die Sonneneinstrahlung, wie viel Sonnenschutz ihr benutzt und so weiter. Also da gibt es viele Faktoren, die sich darauf auswirken, was für D3-Level wir haben. Das gilt aber auch für Leute, die sich omnivor, also mit tierischen Produkten ernähren. Hier kann halt ein Mangel entstehen. Gerade hier in Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er entsteht. Das kommt auf den Lifestyle drauf an, wie gesagt, auch die Hautfarbe und so weiter. Also ganz viele Faktoren spielen da eine Rolle. Würde jetzt hier den Rahmen sprengen, weil es hier auch nicht so drum gehen soll. Aber das ist was, wo auf jeden Fall ein hohes Risiko besteht. Der besteht aber auch bei Leuten, die sich omnivor ernähren. Ein mittleres Risiko für einen Mangel habt ihr bei Jod, EPA und DHA, also die Fettsäuren, die ihr in der Regel in Fisch findet. Die findet ihr aber auch in Algen. Selen, Eisen, Calcium. Und da würde ich euch empfehlen, generell Bluttests zu machen. Also wenn ihr euch pflanzlich ernährt, dann solltet ihr gerade für Vitamin B12 und auch Vitamin D3 Bluttests machen. Und bei den anderen Sachen könnt ihr einfach mal ein bisschen googeln, in was für Lebensmittelquellen das drin ist. Es wird oft übertrieben, auch gerade in Bezug auf Eisen und Calcium, was für Mängel entstehen können, weil in der Regel sind heutzutage auch in pflanzlichen Milchalternativen Sachen wie Calcium zugesetzt oder ihr habt jodiertes Speisesalz, das konsumieren wir in der Regel alle. Viele nehmen dann irgendwie ein Algenöl, wo dann EPA und DHA drin sind. Das heißt, ihr habt hier auf jeden Fall ein mittleres Risiko für einen Mangel und auch ein wahrscheinlicheres Risiko, als wenn ihr tierische Produkte in der Ernährung habt. Aber wenn ihr eine gute, gesunde und ausgewogene vegane Ernährung habt, dann ist das Risiko jetzt hier nicht so hoch. Und dann würde ich euch einfach empfehlen, ab und zu mal einen Bluttest zu machen oder gleichzeitig zusätzlich einfach mal schauen, okay, was gibt es denn hier für gute Quellen, gerade bei Selen, Eisen, Calcium und Jod, wenn ich jetzt nicht so viel Speisesalz konsumiere. Und dann einfach schauen, okay, habe ich das in meiner Ernährung? Wenn nicht, soll ich es vielleicht mal implementieren. Wenn ich es aber nicht in meiner Ernährung habe und ich mal einen Bluttest gemacht habe, einen ordentlichen beim Arzt, bitte nicht irgendwie so im Internet so Schnelltests machen, sondern einen ordentlichen, und da ist alles gut, dann habt ihr das vermutlich auch in ordentlichen Konzentrationen in eurer Ernährung. Aber ich denke, es ist für alle empfehlenswert, und das ist auch jetzt so das Fazit, dass ihr, wenn ihr euch vegan ernährt, dass ihr auf jeden Fall Bluttests macht, Fokus auf B12 und D3 und B12 schon auch eigentlich supplementieren sollte. Das sind aber alles Sachen, die ihr für euch einfach im Zweifelsfall mit eurem Arzt oder eurer Ärztin besprechen solltet und auf die man einfach Rücksicht geben sollte. Wichtig ist, wie bei einer omnivoren Ernährung, die Ernährung gut zu planen, mit einer hohen Varietät zu essen. Das heißt, viele verschiedene Gemüsesorten, viel verschiedenes Obst, viel verschiedene Hülsenfrüchte. Wenn ihr viele unverarbeitete Lebensmittel konsumiert und die eine hohe Variation haben, dann ist es wirklich unwahrscheinlich, dass ihr gerade bei Selen, Eisen, Calcium und so weiter in einer veganen Ernährung Mangel habt. Es ist nicht komplett auszuschließen, aber wenn ihr das macht und euch an diese Faktoren haltet, dann ist das Risiko definitiv geringer. Ich würde euch trotzdem empfehlen, macht sicherheitshalber regelmäßige Bluttests und besprecht es im Notfall nochmal konkret. Aber wie gesagt, kann so ein Nährstoffmangel auch bei einer schlechten omnivoren Ernährung auftreten. Also, Fazit von der ganzen Geschichte, wie ihr es vermutlich vermutet habt, ist es kein großer Unterschied und die gesamte Ernährung macht einen Unterschied. Und was wir vermeiden sollten, sind so Extreme. Ja, also extrem viel Fleischkonsum, extrem viel gesättigte Fettsäuren und so weiter. Dann kann natürlich eine omnivore Ernährung schnell ein bisschen problematisch werden für die Gesundheit. Aber nach aktuellem wissenschaftlichen Stand gibt es keinen Vorteil bei einer bestimmten Ernährungsweise, sondern der Kontext der gesamten Ernährung spielt eine Rolle. Und ich bleibe bei dem Standpunkt, den ich auch schon so lange habe. Sich vegan zu ernähren, sollte aus ethischen Beweggründen passieren. Bei den anderen Sachen, Umweltschutz und so weiter, das ist nicht mein Thema. Da kenne ich die wissenschaftliche Literatur nicht. Und deswegen kann ich da nicht viel dazu sagen. Aber die zwei Faktoren, die wir hier behandeln, einmal Gesundheit und Ethik, da gibt es nur einen Faktor, meiner Meinung nach, der ausschlaggebende Grund dafür sein sollte, dass ihr euch pflanzlich ernährt. Und das ist im Endeffekt die moralische Geschichte dahinter. Und das, finde ich, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie immer, denkt dran, falls ihr den Podcast nicht abonniert, folgt dem, egal auf welcher Plattform, es hilft mir extrem. Schreibt mir Feedback per Instagram DM oder lasst es bei Spotify über diesen kleinen Button Umfrage oder was auch, wie auch immer der heißt, Feedback geben. Ihr findet den dann schon zu jeder Folge, könnt ihr mir auch Feedback dalassen, aber per Instagram DM ist es auch super. Teilt den Podcast, falls ihr denkt, dass eine Person, die ihr kennt, von der Folge profitiert. Und dann sage ich wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.